Liebe Himmelfahrtsgemeinde, es geschah ja fast auf den Tag genau vor 30 Jahren. Haben einige von Ihnen ja schon gelebt, anderen wurde das vielleicht erzählt. Da besuchte das russische Staatsoberhaupt, damals Leonid Brezhnev, die Bundesrepublik. Und sein Besuch fiel ausgerechnet auf jene Zeit, in der auch der Himmelfahrtstag dran war. Und das ergab natürlich jetzt für die atheistischen Journalisten ein Übersetzungsproblem. Himmelfahrt, dafür hatten sie in ihrem Russisch kein adäquates Wort. Und dann bemühten sie sich, Himmelfahrt zu übersetzen, und der sowjetische Fernsehkommentator half sich schließlich mit dem Ausdruck Tag der Luftwaffe. Tag der Luftwaffe. Nun, ich denke, russische Journalisten sind nicht die einzigen, die Probleme mit dem Begriff und der Sache von Himmelfahrt haben. Auch für die meisten westlichen Zeitgenossen ist das in der Tat ein schwieriger Feiertag. Und selbst unter Christen wird diesem Fest oftmals keine große Aufmerksamkeit gewidmet. Klar, dass wir die Passionszeit, Ostern, Pfingsten, natürlich auch Weihnachten ausführlich begehen. Aber Himmelfahrt ist oft ein etwas stiefmütterlich behandeltes Fest. Und die Frage ist, woran liegt das eigentlich? Dabei ist das, was an Himmelfahrt geschah, für uns ungemein wichtig. Denn am Himmelfahrtstag, da wurden die Bedingungen festgeschrieben, unter denen wir als Christen zurzeit leben. Das heißt, wir verstehen unsere Zeit gar nicht, wenn wir Himmelfahrt nicht verstehen. Wir befinden uns ja als Christen in einer Art Zwischenzeit. Einerseits wissen wir, dass Jesus damals gekommen ist. Andererseits warten wir darauf, dass Jesus in Zukunft wiederkommen wird. Und dazwischen leben wir so. Aber wie sollen wir uns in dieser Zwischenzeit bewähren? Wie kann unser persönliches Verhältnis zu Jesus Christus in dieser Zwischenzeit aussehen? Wie können wir da mit ihm leben? Die entscheidende Antwort auf diese Fragen erhalten wir am Himmelfahrtstag. Was damals geschah, das leuchtet im Neuen Testament immer wieder auf. Ich habe mich also gewundert bei der Vorbereitung, an wie vielen versteckten Stellen das Himmelfahrtsgeschehen im Neuen Testament erwähnt wird. Ich werde Ihnen noch einige dieser Stellen sagen. Aber am ausführlichsten über Himmelfahrt hat der Historiker und Mediziner Lukas geschrieben. Und darum wollen wir uns vor allem an seinen Texten orientieren. Das ist der Predigttext, den Sie vor sich haben. Lukas trägt ja zwei Bücher zum Neuen Testament bei. Deswegen spricht man auch vom lukanischen Doppelwerk, das Evangelium und die Apostelgeschichte. Und im letzten Kapitel des Evangeliums, Lukas 24, und im ersten Kapitel der Apostelgeschichte berichtet Lukas jeweils über das Ereignis von Himmelfahrt. Man kann also sagen, das Himmelfahrtsgeschehen ist das Scharnier zwischen der Jesuszeit auf der einen Seite und der Gemeindezeit auf der anderen. Und es ist interessant, wie sich diese beiden Texte ein und desselben Verfassers ergänzen. Und deswegen habe ich sie Ihnen beide hier abdrucken lassen, und wir werden jetzt in diesen Texten nach dem Geheimnis von Himmelfahrt fragen, was es für uns heute bedeutet. Lesen wir also Lukas 24 ab Vers 50 und dann Apostelgeschichte 1. Er, also Jesus, führte sie aber hinaus bis nach Bethanien, also wörtlich eigentlich in Richtung Bethanien, in die Nähe von Bethanien, und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Und dann Apostelgeschichte 1, ab Vers 8, da wird nochmal dieses Gespräch zwischen Jesus und den Jüngern am Himmelfahrtstag geschildert, wo der Herr ihnen sagt: Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er zusehends, man kann auch übersetzen, während sie zusahen, wurde er zusehends aufgehoben und eine Wolke nahm ihn auf vor ihren Augen weg. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Jesus hatte seine Jünger gut auf dieses Ereignis vorbereitet. Nach der Auferstehung waren sie ja noch 40 Tage zusammen gewesen. Jesus war ihnen immer wieder erschienen, hat immer wieder mit ihnen gesprochen. Und dann steht hier in Vers 50, dass er sie in die Nähe von Bethanien, Richtung Bethanien führt, also Jerusalem. Im Osten von Jerusalem erhob sich dann der Ölberg und dann kam schon der Ort Bethanien. Da zwischen Jerusalem und Bethanien lagen so zwischen 3 oder 4 Kilometer etwa. Und dieser Ort wird auch genau beschrieben in Apostelgeschichte 1, Vers 12. Es handelt sich um den Ölberg. Und dort passiert dann, was Lukas in einem dürren Satz zusammenfasst. Vers 51, und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Und Apostelgeschichte 1, Vers 9 sagt noch etwas mehr über die Umstände. Während sie zusahen, nahm ihn eine Wolke auf vor ihren Augen weg. Noch einmal sind die Jünger also Augenzeugen. Zweimal heißt es hier, während sie sahen, vor ihren Augen. Das ist ein ganz reales Geschehen. Und plötzlich gibt es dann nichts mehr zu sehen. Es ist, als ob ein Vorhang sich dazwischen geschoben hätte, zwischen Jesus und die Jünger. Und damit stehen wir vor der ersten großen Lektion, die uns Himmelfahrt einprägen will. Und alle diese Lektionen beginnen mit demselben Einführungssatz. Deshalb, wenn Sie mitschreiben, müssen Sie diesen Anfangssatz nur einmal schreiben. Himmelfahrt bedeutet, dass wir, und dann kommen jetzt all die Punkte, die Himmelfahrt bedeutet. Also Überschrift: Himmelfahrt bedeutet, dass wir erstens Jesus nicht sehen. Das ist unser erster Punkt, unsere erste Lektion. Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus nicht sehen. Diese Wolke war wie ein Vorhang gegenüber dem Jenseits. Die Jünger hätten bestimmt gern mehr gesehen, wie das denn nun aussah, wo Jesus hinging, was da im Einzelnen passieren würde. Aber es schiebt sich dieser Vorhang, diese Wolke dazwischen. Warum? Weil Jesus in diesem Augenblick aus unserer irdischen, sichtbaren Welt in Gottes ewige Welt hinübergeht, die für uns noch unsichtbar ist. In Hebräer 4, Vers 14 wird es dann so ausgedrückt, er hat die Himmel durchschritten. Und sicher war das für die Jünger am Anfang ein Schock. Von einem Augenblick zum nächsten ist Jesus nicht mehr zu sprechen. Was ist da passiert? Eigentlich ist das gar nicht so schwer zu erklären. Wenn wir nämlich bedenken, dass Himmel in der Bibel 2 verschiedene Dinge beschreiben kann. Himmel kann einmal das Firmament beschreiben. Also sowohl das hebräische Wort für Himmel als auch das griechische Wort für Himmel. Es kann einmal das Firmament beschreiben, den natürlichen Himmel über uns, den die Flugzeuge durchkreuzen, die Sterne, die Sonnen, Planeten. Das ist von Gott geschaffen und wird eines Tages aufhören zu existieren. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. So, das ist der geschaffene Himmel, der schöpfungsgemäße Himmel. Und dann bezeichnet Himmel in der Bibel aber auch noch etwas anderes, nämlich die für uns noch unsichtbare Welt Gottes. Wenn Jesus von seinem himmlischen Vater spricht, dann meint er diese Welt. Wir müssen also jeweils vom Zusammenhang, vom Kontext her gucken, welche Bedeutung von Himmel gerade gemeint ist. Zum Beispiel haben sie das sehr schön im ersten Buch der Könige, wo König Salomo sagt, siehe, der Himmel und aller Himmel können dich, Herr, nicht fassen. Und damit will er sagen, der Weltraum in seiner unfasslichen Größe kann Gott und seine ganze unsichtbare Welt nicht fassen. Gott ist unbegreiflich viel größer. Das wussten die natürlich im Alten Testament schon genauso. Und deswegen ist es schlichtweg falsch. Und es ist eine Geschichtsklitterei sondergleichen, wenn der Bibel immer wieder unterstellt wird, sie vertrete ein 3-Stockwerk-Weltbild. Also oben der Himmel, in der Mitte die Erde, unten die Hölle. Das wird so von der Bibel definitiv nicht vertreten. Nicht mehr als wir sagen, wenn wir sagen, oben am Himmel steht aber die Sonne herrlich. Das ist umgangssprachlich. Aber nicht in einem Sinne von Weltbild. Sondern die Bibel unterscheidet zwischen sichtbarer Wirklichkeit und unsichtbarer Wirklichkeit. Und diese Begriffe, die hier stehen in Vers 51, er fuhr auf gen Himmel, das ist nicht so absolut glücklich übersetzt. Oder Vers 10 in Apostelgeschichte, wie er auffuhr gen Himmel, da stellt man sich das so wie eine Rakete vor, die davon schwebt. Aber damit ist eigentlich gemeint, er wurde weggenommen. Er wurde aufgenommen und dann kam die Wolke dazwischen und man sah nicht mehr, was sonst geschah. Jesus wechselt, wenn man so will, vom Bereich des Sichtbaren, für uns Sichtbaren, in den Bereich des für uns Unsichtbaren. Das geschieht an Himmelfahrt. Das ist naturwissenschaftlich, weltanschaulich überhaupt kein Problem. Man kann auch versuchen, sich das noch etwas modellhaft vorzustellen. Ich mache das mal am liebsten mit Hilfe eines Quaders deutlich. Also so eine Kiste hier oder einen Würfel können Sie auch nehmen. Der ist dreidimensional, der hat natürlich Länge mal Breite mal Höhe, das ist unschwer zu erkennen. Und hier haben wir, wenn wir nur diese eine Seite nehmen, haben wir eine zweidimensionale Fläche eben. Diese zweidimensionale Fläche ist aber völlig in diesem dreidimensionalen Quader gewissermaßen enthalten, ist ein Teil dessen. Und jetzt stellen Sie sich weiter vor, es gäbe Wesen, die wären zweidimensional, die hätten nur Länge und Breite. Wenn ich dann meine Hand drauflegen würde, könnten Sie das erkennen, was zweidimensional von meiner Hand erkennbar ist. Und wenn ich meine Hand dann wegnehme von dieser zweidimensionalen Fläche, dann würden diese Wesen sagen, seltsam, eben war er doch noch da und plötzlich ist er auf geheimnisvolle Weise verschwunden, weil sie die dritte Dimension nicht wahrnehmen können. Und jetzt übertragen wir das mal, wir sind dreidimensional geschaffen als Menschen. Und wir müssen uns klar machen in diesem Modell, dass die für uns noch unsichtbare Wirklichkeit Gottes höherdimensional ist. Dass unsere Dimension ein Teil dieser höheren Dimension ist. Dass Gott jederzeit hinein und hinausgehen kann, einwirken kann, sich erkennbar machen kann und sich dann gewissermaßen aus dieser Dimension wieder zurückziehen kann. Und wir erkennen ihn in seiner höheren Dimensionalität nicht. Das ist eigentlich vom Modell her nicht schwer vorzustellen. Jesus kam aus Gottes für uns noch unsichtbarer Welt hinein in unsere dreidimensionale Welt. Und an Himmelfahrt ist er in diese für uns noch nicht sichtbare, ewige Welt Gottes wieder zurückgegangen. Und in dem Augenblick schiebt sich die Wolke davor. Das ist hier die Aussage von Vers 9. Szenenwechsel wie beim Theater. Das kennen Sie ja, da kommt ein Bühnenvorhang runter und dann wird die Szene umgebaut. Und Sie können mit Ihrem Opernglas noch so intensiv gucken und schauen. Sie schauen immer nur auf den Vorhang, weil es Sie auch nichts angeht, wie da umgebaut wird. Und so geschieht am Himmelfahrtstag ein Szenenwechsel. Vorher war Jesus auf der Erde, in dieser sichtbaren Welt. Jetzt geht er in Gottes für uns noch unsichtbare Welt zurück. Die Wolke auf dem Ölberg wie ein Bühnenvorhang. Und es geschieht, wenn man es genau nimmt, die Umkehrung von Weihnachten. Weihnachten kam Jesus vom Himmel auf die Erde und an Himmelfahrt geht Jesus von der Erde wieder zurück in den Himmel. Also wenn Sie so wollen, vom Himmel hoch, wobei hoch immer in einem bildlichen Sinne nur zu verstehen ist, vom Himmel hoch, da komme ich her und Himmelfahrt heißt dann eben zum Himmel hoch, da gehe ich hin. Und mich wundert es, dass Leute, die mit Weihnachten ganz gut klarkommen, dann plötzlich mit Himmelfahrt intellektuelle Bauchschmerzen haben. Unsere Neugier wird weiter nicht gestillt. Die Wolke kommt davor als ein Vorhang. Aber jetzt überlegen Sie mal, was dieser Wechsel für die Jünger bedeutet haben muss. Bis dahin war der Sohn Gottes sichtbar unter ihnen gewesen. Sie waren 3 Jahre lang mit ihm durch die Lande gezogen. Und dann nach der Auferstehung nochmal 40 Tage. Jesus hatte sich ihnen regelmäßig gezeigt. Er hatte ihre Zweifel überwunden. Er hatte sie davon überzeugt, dass er wirklich leibhaftig auferstanden war. Und dann geht er dahin zurück, wo er hergekommen ist. Und weil das für die Jünger so schwer zu begreifen ist, schickt Gott ihnen gleich noch 2 Boten hinterher, die das Ganze nochmal erklären. Wie in so vielen wichtigen Situationen auch hier. Die Engel greifen ein, Vers 10. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, da standen bei ihnen 2 Männer in weißen Gewändern, 2 besondere Boten Gottes, die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? In einer alten Luther-Übersetzung ist das noch ein bisschen drastischer ausgedrückt. Was steht ihr da und gafft zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Das ist die erste Lektion, die Himmelfahrt uns lehrt. Und sie lautet, Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus nicht sehen. Und deshalb ist es in der Kirche Jesu Christi auch eine gute Tradition, die Osterkerze, die seit Ostern brennt, der Herr ist noch 40 Tage unter uns, diese Osterkerze am Himmelfahrtstag auszupusten, weil wir ihn von da an nicht mehr sehen, hier leibhaftig auf der Erde. Und darum sagt Paulus zum Beispiel, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. 2. Korinther 5, Vers 7. Das ist die Realität. Und bedenken Sie bitte, das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn Gott einen Vorhang vor den Himmel hängt, wenn Gott uns einen direkten Blick in die Ewigkeit nicht zulässt, dann hat er dafür schon seine Gründe. Und dann sollen wir nicht versuchen, mit irgendwelchen zweifelhaften Hilfsmitteln doch irgendwie einen Blick hinter diesen Vorhang zu erhaschen. Das hat Gott nicht vorgesehen für diese Zeit. Das ist jetzt nicht dran. So wie es für die Jünger jetzt nicht dran war, gen Himmel zu starren, sondern sie sollten zurückgehen nach Jerusalem. Sie sollten jetzt ihren Auftrag wahrnehmen. Der Vorhang vor dem Himmel sollte erstmal geschlossen bleiben. Und sehen Sie, es gibt noch einen anderen Bereich, in dem die Bibel uns dringend warnt, hinter den Vorhang zu gucken. Auch dieser andere Vorhang ist von Gott dringend angeordnet. Die Bibel macht nämlich deutlich, es gibt nicht nur die unsichtbare Welt Gottes, sondern es gibt auch die unsichtbare Welt des Teufels, des Satanischen. Und wer auf eigene Faust den Weg zum Jenseits sucht, durch Totenbefragung oder Wahrsagerei oder bestimmte Meditationstechniken oder Gläserrücken oder anderes, was da alles an Möglichkeiten da ist, der kann durchaus auf eine verborgene Welt stoßen. Da gibt es genügend authentisch dokumentierte Beispiele, die sich hier anführen ließen. Der kann durchaus auf eine verborgene Welt stoßen, aber es wird niemals die Welt Gottes sein, sondern immer die Welt Satans. Und darum warnt uns die Bibel dringend davor. Das, was verborgen ist, soll verborgen bleiben. Himmelfahrt bedeutet also, Gott verbirgt etwas absichtlich. Gott verbirgt uns den Anblick auf seinen Sohn Jesus Christus. Und dennoch sollen auch in dieser Zwischenzeit Menschen, andere Menschen Jesus Christus kennenlernen. Nun fragt man sich, wie soll das geschehen? Jesus schärft uns das gerade am Himmelfahrtstag ein als Auftrag. Er sagt nämlich in Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die zweite Lektion, die wir an Himmelfahrt lernen. Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus vertreten. Also der erste Punkt, dass wir Jesus nicht sehen. Der zweite Punkt, Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus vertreten, nämlich gegenüber der Welt. Bevor Jesus sich unsichtbar macht, gewissermaßen, gibt er seinen Leuten den Auftrag und ihr werdet jetzt meine Zeugen sein. Und dann wird der Kreis immer weiter. Sie sollen anfangen in Jerusalem und der nächste Kreis ist dann ganz Judäa, das Bundesland, wenn man so will. Dann geht's weiter nach Samaria und schließlich bis an die Ende der Erde. In diesem Auftrag stehen wir immer noch. Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus vertreten. Paulus hat mal gesagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. 2. Korinther 5. Ein Botschafter vertritt sein Land. Er ist dort präsent, wo sein Regierungschef nicht präsent ist in der Regel. Er vertritt dort sein Land. Und so sollen wir Jesus Christus in dieser Welt als seine Zeugen vertreten, damit Menschen ihn kennenlernen können. Jesus hat gesagt, wer euch hört, der hört mich. Natürlich, wir als seine Zeugen, wir sind eine sehr gebrochene Repräsentanz, wenn Sie so wollen. Weil wir Sünde haben im Unterschied zu Jesus, weil wir nicht allmächtig sind im Unterschied zu Jesus, weil wir sterblich sind im Unterschied zu Jesus. Das ist wahr. Und doch sagt Jesus, ich werde bewirken, dass auch durch euer Zeugnis und sei es noch so gebrochen, Menschen mich kennenlernen und den Weg zu mir finden. Wir sind gebrochene Repräsentanten, aber wir sind echte Repräsentanten, wenn wir denn zu Jesus Christus gehören. Und darum kann man sagen, Jesus Christus will nicht nur einen Stellvertreter auf Erden, sondern er will viele Stellvertreter auf Erden. Jesus beruft nicht irgendeinen Papst, der dann in hervorgehobener Weise sein Stellvertreter sei, sondern Jesus beruft hier zunächst die Jünger und dann alle Christen, ihr sollt meine Stellvertreter sein, ihr sollt meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Und wenn wir das ernst nehmen, merken wir natürlich, dass das eigentlich menschlich gesehen eine Überforderung darstellt. Und deshalb fügt Jesus hier hinzu in Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet das nicht auf eure eigene Kappe nehmen müssen. Ihr werdet euch nicht auf eure eigene Fähigkeit verlassen müssen. Ihr werdet nicht auf eure eigene Intelligenz angewiesen sein, sondern die Bibel macht deutlich, wer Christ wird, Wer sich zu Jesus Christus bekehrt, der empfängt den Heiligen Geist. In dem wirkt Gott. Dem schließt Gott sein Wort in der Bibel auf. Und dem steht Gott auch bei, wenn er Jesus Christus als seinen Herrn bezeugt. Und das gilt seit Himmelfahrt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. 10 Tage später an Pfingsten ist es dann passiert. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist die zweite Lektion. Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus vertreten. Denn er ist nicht mehr sichtbar. Und darum ist das die große Frage an all unsere Evangelisation. Wird darin Jesus sichtbar? Oder stellen wir uns selbst dar? Oder stellen wir irgendein peppiges Konzept vor? Wird Jesus sichtbar? Wird seine Wahrheit erkennbar? Das ist die Frage, der sich jede Evangelisation stellen muss. Und wissen Sie, das ist überhaupt der Grund, warum Jesus uns nicht gleich mit in den Himmel genommen hat. Er hätte doch, die Jünger wäre doch nicht schlecht gewesen, gleich gewissermaßen im Schlepptau mit in den Himmel abführen können. Ja, er hätte doch das so arrangieren können, dass ein Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus findet, schwuppdiwupp im Himmel landet. Warum hat der Herr das nicht gemacht? Weil wir hier noch eine Aufgabe haben. Weil wir hier die Aufgabe haben, seine Zeugen zu sein. Er ist nicht mehr sichtbar. Wir sollen stellvertretend hier für ihn seine Botschaft verkünden und Jesus Christus groß machen und Jesus Christus vorstellen. Das ist das Zweite. So, und jetzt fragen wir, gut, Herr Jesus, du lässt uns hier, du bist schon vorausgegangen, aber was machst du jetzt eigentlich? Während wir hier sind, um deine Wahrheit zu bezeugen, um dich zu repräsentieren vor den Menschen, was machst du eigentlich, Herr Jesus Christus, in der Zwischenzeit? Und das ist die dritte Lektion, die wir an Himmelfahrt lernen. Himmelfahrt bedeutet, dass wir von Jesus vertreten werden. Das ist das Dritte. Punkt 2 hieß, dass wir Jesus vertreten vor der Welt. Punkt 3 bedeutet Himmelfahrt, dass wir von Jesus vertreten werden. Nämlich wo? Vor dem Vater. Darum geht Jesus, wenn Sie so wollen, schon mal vor. Himmelfahrt ist nicht nur Abfahrtstag, sondern Ankunftstag. Jesus kommt im Himmel an, in der für uns noch unsichtbaren Welt Gottes. So, und was er dort macht, das hat der Herr Jesus kurz vor seinem Abschied den Jüngern dokumentiert. Und das finden Sie in Vers 50. Da heißt es, er führte sie aber in Richtung Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen. Das ist hochinteressant. Mit diesem Symbol des Segnens macht Jesus deutlich, ihr bleibt unter meiner Obhut. Ihr bleibt unter dem Schutz meiner starken Hand. Ihr seid unter meinem Segen. Und die Jünger waren ja nun Juden. Und wer erteilte normalerweise den Segen im Judentum? Der Priester. Und indem Jesus das jetzt tut, indem er segnet wie der Priester war ja der Verbindungsmann im Tempel gewissermaßen. Er vertrat im Tempel das Volk vor Gott. So macht jetzt Jesus deutlich, ich segne euch. Das heißt, ich bin der wahre Priester. Ich bin euer Stellvertreter. Nicht nur euer Stellvertreter im Tempel, sondern ich bin euer Stellvertreter im Himmel. Ihr seid unter meinem Segen, unter meinem Schutz, unter meiner Fürsprache. Ich trete für euch ein. Das ist das Dritte. Himmelfahrt bedeutet, dass wir von Jesus vertreten werden, tagtäglich. Und es gibt viele Verse in der Bibel, die das deutlich machen. Zum Beispiel im Hebräerbrief, Kapitel 9, Vers 24. Ein hochinteressanter Vers zum Thema Himmelfahrt. Da heißt es in Hebräer 9, Vers 24, Jesus Christus ist in den Himmel selbst eingegangen, Himmelfahrt, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Wenn wir also fragen, Herr Jesus, warum bist du vorausgegangen? Dann steht die Antwort in Hebräer 9, Vers 24. Ich bin in den Himmel eingegangen, um jetzt für euch vor dem Angesicht Gottes des Vaters zu erscheinen. Es ist hochinteressant. Man hat in der frühchristlichen Kunst Jesus so oft als den Segnenden dargestellt. Achten Sie mal drauf. In alten Kirchen, in Katakomben, immer wieder das Bild des segnenden Christus. Und die Kunsthistoriker haben sich gefragt, wie kommt das? Wie kommen wir zu diesem Befund, dass wir überall oder an vielen Stellen in diesen alten Kirchen den segnenden Christus finden? Und die Antwort ist wahrscheinlich am Himmelfahrtstag zu suchen. In dieser Haltung haben die Jünger Jesus zum letzten Mal gesehen. Verstehen Sie, das war so der letzte Eindruck, der sich ihnen tief eingeprägt hat, als sie ihn das letzte Mal sahen. Der Herr, er segnet sie. Und so werden sie es weitererzählt haben. Und wahrscheinlich ist darum in vielen frühchristlichen Darstellungen Jesus in dieser Haltung dargestellt, als der segnende Christus. als der Priester, der deutlich macht, ich trete für euch ein. Ich bin euer Verbindungsmann, nicht im Tempel, sondern vielmehr im Himmel. Und darum ist das eigentlich ein Himmelfahrtslied. Dieser alte Song, den die Alten und teilweise auch die Jungen gerne singen, welch ein Freund ist unser Jesus. Sie wissen, wie das geht. Welch ein Freund ist unser Jesus? Oh, wie hoch ist er erhöht? Er hat uns mit Gott versöhnet, das geschah am Kreuz, und vertritt uns im Gebet. Das geschieht jetzt nach Himmelfahrt. Er ist unser Stellvertreter. Das ist die Lektion von Himmelfahrt. Und seit Himmelfahrt ist Jesus unser Verbindungsmann im Himmel. Warum? Weil er in ganz einzigartiger Weise sowohl dem Vater dort nahe ist, als auch uns hier. Sie müssen das sich immer klar machen. Himmel bedeutet nicht JWD, bedeutet nicht ganz weit draußen, sondern die unsichtbare Welt Gottes umgibt uns, hat einen direkten Zugang zu unserer Welt. Und das heißt, Jesus ist seit Himmelfahrt nicht mehr an räumliche Grenzen gebunden. Jesus ist seit Himmelfahrt nicht mehr an zeitliche Grenzen gebunden. Er ist jeglicher Begrenzung enthoben. Und deswegen nimmt Jesus uns nicht etwas weg, dadurch, dass er in den Himmel geht, sondern er gibt uns etwas dazu. Er zieht sich eben gerade nicht zurück, sondern er kommt uns umso näher. Helmut Thielicke, der Theologe, berichtet mal, wie sie, als die Kinder noch klein waren, ihrem jüngsten Sohn den Bericht von Himmelfahrt erzählt hätten. Und dann hat der Jüngste gesagt, als die Geschichte fertig war, ja, und wie der Herr Jesus dann endlich im Himmel angekommen war, sagte Gott Vater zu ihm, bleib man jetzt lieber hier oben, sonst passiert dir wieder was. Und so denken viele, dass Jesus sich an Himmelfahrt gewissermaßen zurückgezogen habe, dass er sich in Sicherheit gebracht habe, dass er sich gewissermaßen von dieser bösen Welt entfernt habe. Aber das stimmt nicht. Überlegen Sie doch mal, vor Himmelfahrt, als Jesus als Mensch unter Menschen lebte, als Jesus diese Begrenzung freiwillig auf sich nahm, da konnte man ihn sehen, man konnte seine Stimme hören, man konnte ihm seine Hand schütteln. Aber Jesus konnte nicht überall zugleich sein. Jesus konnte immer nur eine begrenzte Zahl von Menschen erreichen. Seitdem Jesus in Gottes unsichtbare Welt zurückgegangen ist, ist das anders. Seitdem gilt, er kann uns jederzeit hören, an jedem Ort. Ob einer in Tokio betet oder in Shanghai oder in Madrid oder in Brüssel oder in Kleinkleckersdorf, Jesus hört ihn immer und überall. Und deswegen ist das nicht irgend so eine religiöse Formel, wenn wir sagen, du kannst immer zu Jesus beten. Nein, das hat seine Begründung in dem Ereignis von Himmelfahrt. Verstehen Sie, wir können das begründen, wenn wir einem Menschen sagen, Jesus hört dich, wenn du betest. Das ist nicht einfach nur ein religiöser Satz, sondern das ist begründet in dem Geschehen von Himmelfahrt. Und deshalb, denke ich, müssen wir gerade auch in unserem evangelistischen Zeugnis deutlich machen, wenn die Leute sagen, naja, Jesus Christus ist auferstanden, aber wo ist er jetzt? Dann können wir erzählen und erklären, was an Himmelfahrt geschehen ist. Und das heißt, er hört uns, er vertritt uns. Und schauen Sie mal, von da ist es doch total einleuchtend, dass die Bibel uns nirgendwo auffordert, zu Maria zu beten oder zu irgendwelchen verstorbenen Heiligen zu beten oder zu irgendwelchen verstorbenen Angehörigen zu beten. Das brauchen wir nicht. Wir haben den Herrn Jesus Christus selbst, an dem wir uns wenden dürfen. Und etwas Größeres gibt es doch nicht, als uns an den Herrn selbst zu wenden. Niemand ist uns so nah wie Jesus. Und von daher kann man sagen, seit Himmelfahrt ist der Himmel wieder offen. Das hat der Missionstheologe Karl Hartenstein ganz großartig ausgedrückt. Er hat in einer Zeit des Krieges und des Leides über Himmelfahrt gepredigt. Und da hat er diesen Satz gesagt. Hören Sie mal. Er hat gesagt, das ist das Herrliche an diesem Himmelfahrtsfest. Dass diese Zeit, durch die wir jetzt gehen, trotz allem, was wir erlebt, gehört und getan haben, eine Zeit unter dem offenen Himmel ist. Über all den Todesgräbern, den Gefangenenlagern, über all den Abgründen menschlicher Verkommenheit leuchtet seit diesem Tage der offene Himmel. Die Erde hat eine offene Tür nach oben. Das gilt seit Himmelfahrt. Also Himmelfahrt bedeutet, dass wir jetzt persönlich von Jesus vertreten werden vor dem Vater. Himmelfahrt bedeutet, dass wir unter einem offenen Himmel leben. Und darum ist es so wichtig, dass Jesus bei uns ist, nahe bei uns und zugleich nahe beim Vater ist. Denn wenn Jesus uns beim Vater vertreten soll, dann muss er natürlich auch nahe beim Vater sein. Und auch das steht in den Himmelfahrtstexten. Markus hat in seinem Evangelium das Himmelfahrtsgeschehen in einem einzigen Vers zusammengefasst. Sie finden das in Markus 16, Vers 19. Da sagt der Evangelist, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Und dieser Ausdruck, Jesus sitzt zur Rechten Gottes seit Himmelfahrt, der kommt immer wieder vor. In Römer 8, Vers 34, Epheser 1, Vers 20, an vielen Stellen. Und was ist die Rechte Gottes? Die Rechte Gottes, das ist nicht ein goldener Lehnstuhl an Gottes rechter Seite, sondern die Rechte Gottes, das bedeutet die unmittelbare, sichtbare Gegenwart Gottes des Vaters. Jesus befindet sich seit Himmelfahrt in der unmittelbaren, direkten Gegenwart Gottes des Vaters. Darum ist er nicht nur uns nah, sondern er ist auch dem Vater nah. Und darum kann er optimal diese Aufgabe wahrnehmen. Er ist dem Vater nah und er ist uns nah. Aber so groß die Nähe zu Jesus auch jetzt schon sein mag, es kommt der Tag, da wird unsere Nähe zu Jesus Christus noch eine ganz andere Qualität bekommen. Noch eine ganz andere Dimension, als wir uns jetzt vorstellen können. Und auch darauf richtet uns der Himmelfahrtstag schon aus. Deswegen viertens, Himmelfahrt bedeutet, dass wir auf Jesus warten. Himmelfahrt bedeutet viertens, dass wir auf Jesus warten. Sehen Sie die Verse 10 und 11. Als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Das ist die Ausrichtung seit Himmelfahrt, dass wir als seine Gemeinde auf Jesus warten. Und hier steht auch im Griechischen ausdrücklich das Wort, so wird er wiederkommen. Das heißt sichtbar. So wie er in die unsichtbare Wirklichkeit Gottes zurückgetreten ist, wird Jesus aus dieser unsichtbaren Wirklichkeit in unsere sichtbare Welt wieder hineinkommen. So wird er wiederkommen. Und so bedeutet auch, er wird an denselben Ort wiederkommen. Das hat schon der Prophet Zacharia im 14. Kapitel beschrieben. Jesus wird auf den Ölberg wiederkommen. Auf den Ölberg, auf dem er jetzt steht, wo er hier mit den Jüngern das letzte Mal vor Himmelfahrt spricht. Sacharja 14, das heißt, seine Füße werden auf dem Ölberg stehen, wenn er wiederkommt. Er wird so wiederkommen. Er wird in die sichtbare Wirklichkeit dieser dreidimensionalen Welt hineintreten. Und deshalb bedeutet Himmelfahrt, dass wir auf Jesus warten. Und deshalb steht auch die Gemeinde seit Himmelfahrt in dieser Spannung, dass wir wissen, er wird kommen und wir warten darauf und wir wollen bereit sein und dann wird er kommen. Wir stehen im Zeichen der Spannung als Christen noch. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Und trotzdem, und das ist das Letzte, steht der Himmelfahrtstag nicht nur im Zeichen der Spannung, sondern er steht schließlich auch im Zeichen einer großen, großen Freude. Das ist das Letzte, was wir hier am Himmelfahrtstag sehen, Verse 52 und 53. Sie aber beteten ihn an. Also als Jesus sich von ihnen entfernte, sie beteten ihn an. Deswegen haben sie oft diese Himmelfahrtsbilder, wo die Jünger knien, auf ihr Angesicht gefallen sind und Jesus anbeten, der sich von ihnen entfernt. Und dann kommt's. Und sie kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Mit großer Freude. Und waren alle Zeit im Tempel in diesen nächsten Tagen und priesen Gott. Und das ist das fünfte und letzte Himmelfahrt, bedeutet, dass wir uns schon jetzt über Jesus freuen. Das bedeutet Himmelfahrt, dass wir uns schon jetzt über Jesus freuen. Das ist doch interessant. Als die Jünger nach Jerusalem gehen, da sind sie nicht geknickt, dann sagen sie nicht, ach, es war eine schöne Zeit und jetzt ist er weg. Da sind sie nicht entmutigt, sondern sie gehen mit Freude weg von diesem Abschied. Warum? Weil sie beginnen zu verstehen, derselbe Jesus, der uns liebt, der hält jetzt alle Macht in seinen Händen. Derselbe Jesus, der uns liebt, der hält jetzt alle Macht in seinen Händen. Und deshalb freuen sie sich. Und wissen Sie, einer, der dabei war am Ölberg, der hat das dann später, Jahre später, im Rückblick nochmal beschrieben, dieses Ereignis, nämlich der Apostel Petrus. Der hat in 1. Petrus 3, Vers 22 von diesem Himmelfahrtsgeschehen geschrieben. Und da sagt er über Jesus, er ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel. Wieder ein kurzer Himmelfahrtsbericht. Und jetzt kommt's. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Er ist aufgefahren zur Rechten Gottes und jetzt sind ihm untertan alle Mächte. Die Engel, die Gewaltigen und alle Mächte. Und Paulus hat das im Epheserbrief Kapitel 1 ganz ähnlich dann beschrieben. Paulus sagt in Epheser 1, Vers 20, Durch die Macht seiner Stärke hat Gott Jesus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel, das ist wie das Himmelfahrtsereignis. Und dann, was heißt das? Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und über alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Himmelfahrt ist die Machtansage Jesu Christi. Gott hat ihm alle Herrschaft gegeben und keiner kann ihm diese Herrschaft jetzt mehr streitig machen. Und das haben die Jünger geahnt. Das haben sie angefangen zu begreifen. Und das war nach meiner festen Überzeugung der Grund, warum sie mit Freude weggingen. Obwohl sie es bestimmt bedauert haben, jetzt Jesus für einige Zeit nicht mehr sehen zu können. Aber sie sind so gestärkt von diesem Ereignis weggegangen, weil sie wussten, im Himmel und auf Erden ist alle Macht nun sein. Und Thielicke hat es so formuliert, er sagt, dieses Herz, das des Erbarmens voll ist, hat die Herrschaft über unsere Erde inne. Und daraus folgt nun für uns alle. Vorausgesetzt, dass unser Leben Jesus Christus gehört. Vorausgesetzt, dass wir ihm als unserem König nachfolgen. Daraus folgt für uns alle jetzt, dass wir sehr geborgen durch dieses Leben gehen können, wenn wir Jesus gehören. Wir können sehr geborgen durch dieses Leben gehen. Er ist seit Himmelfahrt der König und der Herr über diese Welt. Er ist der König und der Herr über alle Umstände. Es kann nichts passieren, was ihn überrascht oder was seine Souveränität aushebeln könnte. Er ist absolut überlegen. Und alles, was noch gegen uns anzugehen scheint, alle Widerstände, alle Machtkonstellationen, alle schwierigen Menschen, das alles findet seine letzte Grenze bei ihm selbst. Und wenn wir so bewusst mit diesem Ereignis von Himmelfahrt leben, dann werden wir darin eine sehr starke Geborgenheit und einen sehr nüchternen Trost finden, auch in ganz schwierigen Situationen, wie sie dieses ältere Ehepaar durchgemacht hat, von dem ich so gern erzähle. Ein Diakon aus Bethel hat das berichtet vor vielen Jahrzehnten, wie dieses alte Ehepaar im Durchgangslager dort sitzt. Und der alte Mann, der ist schon ganz gebrechlich und irgendwann wird klar, er wird sterben, er wird in den nächsten Tagen sterben. Und dann sitzen sie da in diesem Durchgangslager und seine liebe Frau sitzt an seinem Sterbebett. Und es ist ganz schwierig für die beiden, sich noch zu verständigen, weil die Frau fast taub ist. Und alles, was der Mann ihr jetzt noch sagen kann, so, das schreibt er ihr mit letzten Kräften auf eine kleine Schiefertafel. Und der Diakon hat dann eben erzählt, wie er sich um die beiden gekümmert hat und wie er ihn dann mal so über die Schulter geschaut hat und gesehen hat, wie eines Tages der ältere Herr mit letzter Kraft noch was auf diese Tafel geschrieben hat. Und das waren etwa diese Worte: Jetzt gehe ich nach Hause zum Heiland. Da werden wir nicht mehr vertrieben, da werden wir nicht mehr ausgeplündert. Da wird Gott abwischen alle Tränen von unseren Augen. Das war die Geborgenheit dessen, der wusste, Christus ist der Herr. Das war die Freude dessen, der sich bei ihm geborgen wusste. Und man kann sich das vorstellen, diese beiden alten Menschen in dem grauenvollen Flüchtlingslager, ringsum die ganze Not und das ganze Erbärmliche. Aber über ihnen tut sich der Himmel auf, weil sie wissen, Jesus Christus ist da. Und weil sie wissen, das war nicht einfach ein Schönwetterglaube, dem wir gefolgt sind, sondern unser Herr trägt uns jetzt auch noch durch diese letzte Etappe, sodass wir sicher am Ziel ankommen. Das ist der Grund, warum die Jünger mit Freude weggehen können. Weil sie wissen, wir freuen uns über Jesus. Er ist der Herr und er wird uns nicht im Stich lassen. Er wird uns nachholen. So hat es ja Bruder Otto auch vorhin gesagt. In Johannes 14 steht, dass Jesus sagt, ich werde gehen und für euch alles vorbereiten. Und dann werde ich kommen und euch zu mir nach Hause holen. Und wer als Christ vorher stirbt, bevor Jesus sichtbar wiederkommt, der hat auch diese feste Zusage. Wenn es für dich ans Sterben geht, du wirst nicht alleine sterben. Ich werde da sein und ich werde dich über diese letzte Schwelle tragen und ich werde dich nach Hause holen. Ich bringe dich sicher nach Hause. Das kann seit Himmelfahrt niemand mehr bestreiten. Egal, was bis dahin noch geschehen wird. Egal, welche Kämpfe wir noch durchstehen müssen. Er wird uns nachholen. Und bis dahin wird Jesus keine Sekunde und keinen Zentimeter von unserer Seite weichen. Halten Sie das bitte fest. Er wird keine Sekunde und keinen Zentimeter von Ihrer Seite weichen. Was auch immer passiert. Und darum endet Himmelfahrt auf dem Grundton der Freude. Und die Jünger gehen wieder zurück in den Alltag, sie machen sich an die Arbeit und sie tun dies mit dem Grundton der Freude. Ich hoffe, es ist deutlich geworden heute Morgen, was an Himmelfahrt geschieht. Das ist nicht einfach so ein kleiner Nachklang zu Ostern, sondern was an Himmelfahrt passiert, das bringt die, die zu Jesus gehören, einen großen Schritt voran. Und seitdem, seit jenem Tag, gelten für alle Christen, die danach leben, dieselben Rahmenbedingungen, die an diesem Tag deutlich werden. Ich sag's nochmal zum Schluss. Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus nicht sehen. Zweitens, Himmelfahrt bedeutet, dass wir Jesus vertreten vor der Welt als seine Zeugen. Drittens, dass wir von Jesus vertreten werden vor dem Vater. Er ist uns nah und er ist dem Vater nah. Viertens, dass wir auf Jesus warten. Und fünftens bedeutet Himmelfahrt, dass wir uns schon jetzt über Jesus freuen. Menschen, die mit Jesus leben, sind weder dem Diesseits ausgeliefert, noch dem Jenseits. Wir haben einen persönlichen Stellvertreter im Himmel. Und deswegen brauchen wir auch gar nicht erst zu versuchen, irgendwie Kontakt mit dem Jenseits aufzunehmen, sondern wir sollen Kontakt mit Jesus aufnehmen. Er sorgt für uns. Er ist unser Stellvertreter. Und er bereitet für uns alles so vor, dass wir dann sicher ankommen und einen sicheren, wohlpräparierten Platz im Himmel haben werden. Das ist die große Perspektive, auf die wir zugehen. Und deshalb schließe ich mit dem französischen Spötter Voltaire, der einmal in einer Tischrunde Friedrichs des Großen wieder so richtig in schöner Spottstimmung war. Und da soll Voltaire gesagt haben, ich verkaufe meinen Platz im Himmel für einen preußischen Taler. Ein gläubiger Ratsherr aus Kleve saß auch an dieser Tafel. Und er stand mit klopfendem Herzen auf und sagte dann, Sie sind hier im Preußischen, Sir. Und da muss jeder, der etwas verkaufen will, erstmal sein Eigentumsrecht daran nachweisen. Können Sie mir also nachweisen, dass Sie überhaupt einen Platz im Himmel haben? Und wollen Sie ihn dann noch verkaufen? Dann will ich gern jede Summe dafür zahlen. Voltaire soll daraufhin verlegen geschwiegen haben, weil er diesen Platz im Himmel eben nicht besaß. Den Platz im Himmel gibt's nicht für Geld, den Platz im Himmel gibt's nur durch Beziehungen. Genauer gesagt, durch die eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Er allein kann die Tür öffnen. Himmelfahrt zeigt uns, ja, es ist möglich. Es ist möglich, in diese persönliche Beziehung zu Jesus Christus einzutreten. Es ist wirklich möglich. Seit Himmelfahrt ist Jesus für jedes Gebet erreichbar. Nutzen Sie das. Amen.